Asulant. Januar. Eine kalte Nacht. Ein leisliches Miauen durchbricht die Dunkelheit. Dann wieder das Miauen. Jetzt leisliger, schwach, fast hoffnungslos. Vor einem Wohnhaus ist eine billige Transportbox abgestellt worden. Dann eine Katze. Eingesperrt, verängstigt, verschmutzt. Ein kleines Herz, das gegen die Kälte und gegen das Aufgehen schlägt. Die Nacht hat die Büsi nur knapp überlebt. Keine Decke, kein Wasser. Zitternd in ihren eigenen Fäkalien. Wer tut so etwas? Und warum bleibt so eine Tat in der Schweiz ohne Strafe?
Das klären wir heute in der zweiten Folge von «Tiercrime» mit Van Damme, einem True-Crime-Podcast über echte Tierschutzfälle. Wir zeigen euch, wo das Recht Tier schützt und wo sie im Stich lässt. Ich bin Dami, die Moderatorin von diesem Podcast, und an meiner Seite die Vanni, die Juristin bei der Stiftung für das Tier im Recht.
Hallo miteinander.
Am nächsten Morgen ein fahles Grau über den Dächern. Eiskristall an den Fenstern. Eine Frau öffnet ihre Haustür und stolpert fast über eine alte, verlotterte Box.
Ui.
Ein Geräusch, ganz leislich. Ein Kratzen, ein Wimmern. Sie knallt ab, zögert. Öffnet vorsichtig den Deckel. Zwei grosse, glasige Augen starren sie an. Die Katze ist vergalstert, das Fell verklebt, der Körper starr, sie friert und zittert. Kein Tropfen Wasser, nur Angst und Hilflosigkeit. Wie lange sie schon in dieser Box verharren hat müssen. Niemand weiss es. Stunden. Eine ganze Nacht. Der Kampf gegen die Kälte, ohne Möglichkeit, sich in der engen Box zu bewegen, ist zum Kampf ums Überleben geworden. Die Finderin reagiert sofort. Sie bringt Katze in Sicherheit und ruft das Veterinäramt. Ein Tierarzt untersucht das erschöpfte Tier. Es hat überlebt. Aber das dramatische Erlebnis hat Spuren hinterlassen. Im Tierheim zieht sich Katz, inzwischen heisst sie halb, in die hinterste Ecke zurück. Wenn jemand die Türe zu ihrer Unterbringung öffnet, drückt sie sich flach gegen den Boden. Ihre Augen voller Angst. Warum? Scheint der Blick zu fragen. In den kommenden Wochen lernt halb allmählich, wie das Vertrauen zu den Menschen zu fassen. Vorsichtig, scheuch und in kleinen Schritten.
Mani, du hast den Fall juristisch aufgearbeitet. Wenn man sich die Hobbs-Geschichte vor Augen führt, klingt das Gesetz ja eigentlich ziemlich klar. Was genau steht drin, wo in diesem Fall verletzt worden ist?
Im Schweizer Tierschutzgesetz steht klar, wer ein Tier aussetzt oder grob vernachlässigt, macht sich strafbar. Aussetzen bedeutet, ein Tier irgendwo zurückzulassen, in der Absicht, sich seiner zu entledigen. Das heisst, man will es loswerden, ohne die Verantwortung zu übernehmen.
Wenn ich das jetzt übersetze, eine Halterin kann also nicht einfach sagen, ich habe genug, die Katze nervt mich, raus mit der und somit hat sich die Sache erledigt. Heisst das also im Klartext, wer so handelt, macht sich strafbar?
Genau, die Verantwortung für ein Tier ist rechtlich bindend. Man kann sie nicht einfach abgeben, nur weil man überfordert ist oder keine Lust mehr hat. Das Gesetz sagt, Tiere sind Lebewesen mit Bedürfnissen und keine Sachen, die man einfach entsorgen kann.
Und ist es auch dann strafbar, wenn zumindest zufällig nichts passiert? Also selbst wenn es dir gerettet wird, bleibt die Tat eine Straftat?
ganz genau. Ja, das ist sehr wichtig zum Verstehen. Es reicht nämlich schon, dass ein Risiko entsteht. Also die Möglichkeit, dass das Tier Angst, Schmerzen oder Schäden erleidet. Ein Beispiel, wenn also jemand seinen Hund am Waldrand aussetzt, selbst wenn der Hund vielleicht von Passanten gefunden und gerettet wird, dann bleibt die Tat strafbar. Es geht um den Moment der Gefährdung.
In unserem Fall war es aber noch krasser, eine eiskalte Winternacht, eine dreckige Box, kein Wasser, kein Rückzug. Das ist doch nicht nur ein Aussetzen, oder? Juristisch reden wir hier doch von etwas, wo Richtung Misshandlung geht.
Genau, da kommt nämlich noch die konkrete Leidenszufügung dazu. Die Tierhalterin hat die Katze zwar nicht aktiv misshandelt, durch ihre Tat hat sie aber ganz bewusst in Kauf genommen, dass das Tier leidet oder vielleicht sogar stirbt. Rechtlich gesehen ist das eine vorsätzliche Misshandlung. Da reden wir nicht mehr nur von einer Gefährdung. Die Katze hat tatsächlich gelitten. Sie hat Hunger gehabt, Durst, Angst und Kälte müssen erleben. Juristisch betrachtet reicht das, um von einer Misshandlung zu reden. Und eine Misshandlung ist eine schwere Tierquälerei.
Heisst das unter dem Strich, in einem normalen Fall wäre das eine ziemlich klare Verurteilung wegen Misshandlung gewesen?
Richtig. Und normalerweise wäre das auch passiert, mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe, je nach der Schwere der Tat.
Katz Hope hat überlebt. Ihre anfänglich grosse Angst erschwert die Suche nach einem passenden neuen Zuhause. Nach einigen Monaten findet das Tierheim eine liebevolle Familie, die Hope bei sich aufnimmt. Aber was passiert ist, ist Tierquälerei. Die Polizei ermittelt, befragt, stellt Spuren sicher und schliesslich sie finden die Halterin. Eine Frau aus der Nachbarschaft. Sie hat die Katze einfach vor ein fremdes Haus gestellt, mitten in der Nacht bei Minustemperaturen.
Ein klarer Fall. Ein Lebewesen wird ausgesetzt, in einer Winternacht, in einer Box und sich selbst überlassen. Das Gesetz ist deutlich. Eigentlich würde man jetzt eine Verurteilung erwarten. Und doch
passiert nichts. Keine Strafe. Die Akten werden geschlossen. Das Tier hat gelitten. Aber das System sagt, niemand ist geschuld.
Das ist vielleicht das Erschreckendste an diesem Fall. Nicht nur, dass jemand überhaupt so etwas macht, sondern dass das Ganze ohne Konsequenzen bleibt. Wenn man den Gesetzestext und die Fakten anschaut, schreit eigentlich alles nach einer Misshandlung eines Tieres und trotzdem gibt es einfach keine Strafe. Wie kommt es zu dem Bruch zwischen Gesetz, Realität und Urteil?
Die Halterin ist psychiatrisch begutachtet worden. Dabei ist herausgekommen, dass sie unter einer schweren psychischen Erkrankung leidet. Die Staatsanwaltschaft hat festgestellt, dass sie schuldunfähig ist. Das bedeutet, sie hat zum Zeitpunkt der Tat ihr Unrecht nicht erkennen oder nicht nach dieser Erkenntnis handeln.
Und jetzt noch übersetzt für alle, die keine Juristen sind. Was bedeutet Schuldunfähigkeit ganz konkret für das Verfahren und die Folgen?
Also konkret bedeutet es, dass es keine Strafe gibt. Aus den Strafakten geht nicht hervor, ob sie zum Beispiel ein Tierhalteverbot bekommen hat. Obwohl die Tat objektiv schwer war, behandelt das Recht sie so, als hätte sie keine Schuld an dieser Tat.
Für viele, die jetzt diese Geschichte hören, muss das wie ein Schlag ins Gesicht wirken. Die Katze leidet und am Ende heisst es keine Schuld. Wie erklärst du das jemandem, der nicht vom Fach ist?
Ja, das ist ein Spannungsfeld. Also auf der einen Seite müssen wir natürlich die psychischen Erkrankungen berücksichtigen und wer schuldunfähig ist, der kann nicht wie eine gesunde Person bestraft werden. Auf der anderen Seite bleibt das Tierleid real. Für das Tier spielt es ja keine Rolle, ob die Halterin krank war. Gelitten hat es trotzdem.
Und weißt du, was ich besonders heftig finde? Wir wissen nicht einmal, ob die Frau überhaupt ein Tierhalteverbot bekommen hat. Wie kann es sein, dass so etwas im Dunkeln bleibt, wo doch genau das Entscheidende wäre, um weitere Tiere zu schützen?
Das Tierschutzrecht besteht aus zwei Schienen und da sind unterschiedliche Behörden zuständig. Die Strafen für begangenes Unrecht fallen in die Zuständigkeit der Strafverfolgungsbehörden. Das sind Staatsanwaltschaften und Strafgerichte. Aber die Massnahmen zum Schutz der Tiere, also zum künftigen Tierleid zu verhindern, die werden von den Verwaltungsbehörden, also von den Veterinärbehörden, verfügt.
Für viele Zuhörer muss das schwer nachvollziehbar tönen. Auf der einen Seite haben wir die psychische Erkrankung, auf der anderen Seite ein Tier, das trotzdem gelitten hat. Aber jetzt sagen wir einmal, wenn jemand wegen einer psychischen Erkrankung als schuldunfähig gilt, heisst das ja nicht, dass plötzlich alles ungefährlich ist, oder? Kann man so eine Person auch trotzdem verbieten, jemals wieder ein Tier zu halten?
Ja, das ist tatsächlich möglich und aus meiner Sicht natürlich in vielen Fällen sogar dringend notwendig. Das Tierhalteverbot ist nämlich keine Strafe, sondern eine Schutzmassnahme. Es steht auch nicht im Strafgesetzbuch, es ist eine Massnahme vom Tierschutzgesetz. Das bedeutet, auch wenn eine Person schuldunfähig ist, kann die zuständige Veterinärbehörde trotzdem ein Tierhalteverbot verhängen.
Also übersetzt heisst das, Strafgericht sagt keine Strafe. Aber die Veterinärbehörde hat trotzdem die Möglichkeit, ganz klar zu sagen, du bekommst nie wieder ein Tier. Wenn das so ist, wieso passiert denn das so selten?
Ja, das ist so. Also die Idee ist, wenn jemand nicht in der Lage ist, ein Tier angemessen zu halten, egal ob wegen Krankheit, Überforderung oder fehlendem Wissen, dann darf die Person auch kein Tier mehr haben. So wird das Gesetz Tier schützen, unabhängig davon, ob eine Strafe möglich ist oder nicht.
Passiert das denn oft, dass konsequent ein Tierhalteverbot ausgesprochen wird? Gerade in Fällen, wo die Leute offensichtlich überfordert oder psychisch schwer belastet sind?
Leider nein. Viele Behörden sind zurückhaltend, weil ein Tierhalteverbot ein sehr starker Eingriff in die Grundrechte eines Menschen ist. Aber gerade in Fällen mit psychischen Erkrankungen wäre das oftmals die wirksamste Massnahme. Denn es ist klar, selbst wenn die Person keine böse Absicht hat, leidet Tier trotzdem.
Aber woran liegt denn das? Fällt es an Mut, an Ressourcen, an Bewusstsein? Oder ist es am Ende einfach Bequemlichkeit, wenn die Behörde sagen kann, ein Tierhalteverbot ist zu hart, obwohl Tier faktisch gesehen die ganz Härte abbekommen müssen?
Ja, die Behörde stützt sich häufig auf einen wichtigen juristischen Grundsatz. Das ist nämlich das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Nach diesem Prinzip muss immer das mildeste Mittel gewählt werden, damit ein Eingriff ins Eigentum der betroffenen Person möglichst gering ausfällt. Aber die Massnahme muss auch wirksam sein. Und wenn klar ist, im Vornherein schon, dass mildere Mittel nichts bringen, dann muss die Behörde konsequent handeln und ein Verbot aussprechen. Leider wird das aber in der Praxis rechtswidrig häufig nicht gemacht.
Ob in diesem Fall ein Tierhalteverbot ausgesprochen worden ist, ist nicht bekannt. Die Information ist öffentlich nicht zugänglich.
Mani, du siehst so viel beruflich ständig, aber das hier ist ja schon ganz speziell. Eine Katze, die in einer Box fast erfroren wäre und am Ende heisst, es ist niemand geschuld. Was macht so ein Fall mit dir als Juristin und auch als Mensch?
Es frustriert und macht mich hässig. Solche Fälle werden auch heute einfach immer noch viel zu stark bagatellisiert und das Leid der betroffenen Tiere wird zu wenig konsequent berücksichtigt. Auch wenn jemand schuldunfähig ist, muss es Konsequenzen geben. Das kann beispielsweise eine Betreuungspflicht durch eine dritte Person sein oder eben ein Tierhalteverbot. Aber oftmals sind die getroffenen Massnahmen unzureichend.
Was muss sich denn konkret ändern, damit solche Fälle nicht einfach in einem Aktenordner verschwindet mit dem Stempel eingestellt, während das Tierleid praktisch folgenlos bleibt?
Solche Fälle dürfen nicht einfach damit abgeschlossen werden, dass man sich nur auf den hilfsbedürftigen Mensch konzentriert und das Unrecht gegenüber dem Tier beiseite stellt. Es kann zwar sein, dass eine Bestrafung für begangenes Unrecht in diesem Fall nicht angemessen gewesen wäre, aber es muss unbedingt dafür gesorgt werden, dass die Person nie mehr die Verantwortung über ein Lebewesen übernehmen kann.
Vani, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was wäre die eine strukturelle Änderung, die du sofort umsetzen würdest, damit Tiere in solchen Konstellationen besser geschützt sind?
Man müsste zum Beispiel Tierhalteverbot auch unabhängig von Strafurteilen konsequenter prüfen.
Inwiefern hängt das Tierhalteverbot mit einem Strafurteil zusammen?
Es gibt zwei mögliche Voraussetzungen für ein Tierhalteverbot. Also entweder muss jemand wegen wiederholter oder schwerer zur Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz bestraft worden sein, oder die Person muss aus anderen Gründen unfähig sein, Tier zu halten oder zu züchten.
Unfähig, Tier zu halten. Was genau heisst das?
Damit sind in der Praxis sehr häufig Suchterkrankungen gemeint. Aber eben nicht nur. Auch Tierhaltende, die über eine längere Zeit immer wieder gegen Tierschutzbestimmungen verstoßen, obwohl sie behördlich ermahnt werden, erweisen sich als unfähig, Tier korrekt zu halten. Es braucht also nicht zwingend eine Sucht- oder krankheitsbedingt mentale Einschränkung, auch eine Renitenz, eine Gleichgültigkeit oder einfach eine unverbesserliche Naivität können eine rechtsrelevante Unfähigkeit zeigen.
Und dann haben wir hier ja einmal wieder mal den Klassiker. Niemand redet richtig miteinander. Die Justiz, Psychiatrie, Veterinäramt, jede Stelle hat ein Puzzleteil, aber keiner sieht das gesamte Bild. Würdest du sagen, dass genau dort dran ganz viele Fälle scheitern?
Absolut, ja. In vielen Kantonen funktioniert die Zusammenarbeit zwischen der Justiz, der Psychiatrie und der Tierschutzbehörde immer noch sehr, sehr schlecht.
Wenn man sich solche Fälle anschaut, hat man das Gefühl, viele wissen juristisch gesehen gar nicht genau, was Tierschutzrecht kann und muss. Braucht es darum nicht viel mehr verpflichtende Schulungen, gerade für Staatsanwältinnen, Richterinnen und Veterinärämter?
Ja, das wäre kein Seich. Das ist auch ein Anliegen, das wir uns bei den Tieren dafür ganz stark einsetzen.
Wanni, du hast gesagt, Tiere sind rechtlich gesehen keine Sache mehr, zumindest auf dem Papier. Aber wenn wir uns die Strafen und die Urteile anschauen, werden sie immer noch oft wie beschädigtes Eigentum behandelt?
Richtig. Tiere sind bis 2003 rechtlich gesehen Sachen gewesen, also leblose Gegenstände. Seither sind Tiere aber ausdrücklich keine Sachen mehr. Sie sind sozusagen etwas zwischen Mensch und Sache, aber sie haben keinen eigenen Status. Aber die Sachvorschriften finden oftmals immer noch auf sie Anwendung. In vielen Situationen werden sie, das sieht man ja auch im Alltag, immer noch wie Sachen behandelt. Sie sind Eigentum, sie können gekauft und verkauft und sogar getötet werden.
In schweren Fällen erlaubt das Gesetz eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren. Wie oft wird der Rahmen in der Realität wirklich genützt? Und wie oft reden wir am Schluss dann doch wieder nur von einer bedingten Geldstrafe?
Ja, das Gesetz sieht in schweren Tierquälereifällen Freiheitsstrafen von bis zu 3 Jahren vor. Leider wird aber der Strafrahmen bei weitem nicht ausgeschöpft. Selbst die schweren Fälle von Tierquälerei werden kaum je überhaupt Freiheitsstrafen verhängt. Häufig kommen die Täter mit einer geringen Geldstrafe davon.
Es gibt ja keine offizielle Kategorie leichte oder schwere Tierquälerei im Gesetz. Aber faktisch wird der Unterschied gemacht, oder?
Das Gesetz unterscheidet nicht zwischen leichter und schwerer Tierquälerei, das ist richtig. Aber die Motivation des Täters und auch die Umstände können eine Abstufung erwirken. Denken wir zurück an den Hund am Anfang, in dem Beispiel, der am Waldrand ausgesetzt, aber schnell gefunden worden ist und nicht gelitten hat. Und dann an die Katze, die in einer kalten Winternacht schutzlos in einer dreckigen Box musste verharren und unterkühlt war. Beide Fälle werden vom Gesetz eindeutig als Tierquälerei qualifiziert, aber sie sind hinsichtlich der Schwere natürlich sehr unterschiedlich. Und darum sieht das Gesetz eben nicht konkrete Strafen vor, sondern einen Strafrahmen, damit die Staatsanwältin oder der Richter je nach Schwere der Tat und auch nach ihrem eigenen Ermessen eine Strafe festlegen können.
Also wenn wir jetzt ehrlich sind, heisst das am Ende doch einfach, es ist eine Glückssache, bei wem der Fall auf dem Tisch landet. Eine Richterin, die gerne Tiere hat, urteilt vielleicht strenger und jemand, der die Tier eher als Sache anschaut, eher milder. Ist das nicht einfach ein massives Problem für den Tierschutz?
Ja, das ist ein Problem und das kann man auch tatsächlich so sagen. Also die persönliche Wertehaltung, die spielt bei der Beurteilung von solchen Fällen ganz klar eine grosse Rolle.
Die Realität, in diesem Fall hat es keine Strafe gegeben. Die Hope hat Glück gehabt, sie ist gefunden worden, gerettet und geliebt worden. Aber das ändert nichts daran, dass sie hätte sterben können. Ganz still, in einer Box, ohne dass es irgendjemand gemerkt hat. Und genau das passiert jeden Tag, nur ohne Aktennummern und ohne Urteil. Das ist auch das, was den Fall so bedrückend macht. dass selbst offensichtliches Tierleid einfach folgenlos bleibt. Was mich persönlich an diesem Fall besonders bewegt, ist, die Katze hat können sterben, ganz still in einer Box, ohne dass es jemand gemerkt hat.
Und genau das passiert öfters, als dass wir denken. Die Fälle, die angezeigt werden, sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Dunkelziffer ist hoch.
Und darum unser Appell, wenn ihr irgendetwas beobachtet, bitte schaut nicht weg. Meldet Missstände beim Veterinäramt, bei der Polizei oder bei Organisationen, wie zum Beispiel bei der Stiftung fürs Tier im Recht. Und wenn nichts passiert, meldet noch einmal. Fragt nachher, sind lästig. Auch anonyme Hinweise können Leben retten, aber nur, wenn wir nicht locker lassen. Das war es, Tiercrime mit Van Damme, die Folge 2, die Katze in der Box. Ein Fall, der zeigt, wie fragil Tierschutz in der Praxis sein kann und wie wichtig es ist, dass wir alle zusammen hinschauen.
Danke fürs Zuhören. Der Fall stammt aus der Falldatenbank von Tier im Recht und kann über www.tierimrecht.org eingesehen werden. Wenn euch diese Folge bewegt oder gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Überall, wo es Podcasts gibt.
Weil Tierleid fängt an mit Gleichgültigkeit. Bleibt aufmerksam und bleibt bitte die Stimme für Tiere, weil sie selber keine haben.